Werbung.
Konto ist dein Geschäftskonto mit integrierten Finanztools für dein Business. Neben SEPA Echtzeitüberweisungen und Firmenkarten bietet Konto Funktionen für Rechnungsverwaltung, Ausgabenmanagement und Buchhaltung und ist DATEV Marktplatz Schnittstellenpartner und mit TÜV zertifiziert. Beantrage flexible Finanzierungen und Ratenzahlungen direkt in der Konto-App. Der persönliche Kundenservice ist 7 Tage die Woche für dich da. Teste Konto jetzt 30 Tage kostenlos und schließe dich über 500.000 zufriedenen Unternehmen an.
Werbung Ende. T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Interview-Podcast. Mein Name ist Nils Bolder, bei mir ist heute Egbert Rühl. Egbert ist der Geschäftsführer der Hamburg Kreativgesellschaft. Das ist eine städtische Einrichtung in Hamburg zur Förderung der Kreativwirtschaft, wie der Name schon sagt. Und ihr habt auch in diesem Jahr den German Creative Economy Summit veranstaltet. Hallo Egbert.
Hallo Nils.
Heute geht es zumindest nicht nur um die Kreativwirtschaft, sondern vor allen Dingen auch um die KI. Denn künstliche Intelligenz, die generativ ist, also Dinge selber erstellt, ist auf dem Vormarsch. Kreative fühlen sich währenddessen von ChatGPT, Midjourney und Co. eher angegriffen. Egbert, was kann denn die KI besser als der Mensch, deiner Meinung nach?
Ja, was sie wahrscheinlich besser kann, ist Daten zu verarbeiten, Datensysteme zu lesen, zu erfassen und aus den Daten, die ihr zur Verfügung gestellt werden, sozusagen Fortführungen zu entwickeln. Das verstehen wir dann manchmal als Intelligenz, ist es aber am Ende nicht. Die KI ist sicher ein sehr, sehr interessantes und sehr, sehr neues Instrument, das wir jetzt kennenlernen, wo wir natürlich alle lernen müssen, was kann die KI leisten, wo kann sie uns unterstützen. Wo ist sie hilfreich? Wo ist sie im Zweifelsfall auch nicht hilfreich?
Du bist ja in der Kreativszene, sage ich jetzt mal, schon gut vernetzt. Weißt du denn, wie künstliche Intelligenz da denn heute schon eingesetzt wird?
Naja, sie wird an ganz vielen Stellen eingesetzt. Also genau das, was ich gerade geschildert hatte. Überall dort, wo Leistungen der Kreativwirtschaft digitalisiert vorliegen, können sie natürlich von KI auch entsprechend genutzt und bearbeitet werden. Es gibt ja so ein Missverständnis, dass es eine Erwartung gäbe, dass uns sozusagen die Digitalisierung dabei helfen würde, körperliche Arbeiten zu ersetzen. Das ist natürlich Unsinn. KI beschäftigt sich mit Daten und überall da, wo Datensätze vorliegen, da kann KI sozusagen entsprechend eingesetzt werden. Wir wissen, dass bestimmte Texte, die redundant sind, von KI geschrieben werden. Wir nutzen selbst KI natürlich immer wieder, wenn wir einfach mal Testläufe machen müssen und KI bitten, uns Vorschläge zu machen für bestimmte Texte, aber auch im Bereich Bildbearbeitung, Bewegtbildbearbeitung findet KI inzwischen seit deutlichen Einsatz. Ich weiß, dass zum Beispiel in der Werbebranche diese Typen, die als Kunden beschrieben werden, da liegen die Informationen von Erhebungen von Marktforschungsinstituten, die liegen natürlich in Listen vor und KI kann dann dazu beitragen, dass aus diesen Listen tatsächlich sozusagen Personenbilder erstehen, die viel mehr verständlicher sind, als dass man einfach in Listen reinschaut, irgendwie, wer sind eigentlich meine Kunden, was tun meine Kunden. KI kann das sozusagen visualisieren, zusammenfassen. Das sind ganz viele unterschiedliche Anwendungsbeispiele, die wir kennen.
Du redest jetzt von den Personas, bei denen die in der Werbebranche eingesetzt werden, um so gesehen so einen typischen Kunden aufzumachen. Und dann macht die KI daraus, sage ich mal, einen datenbasierten Persona, der dann relativ realistisch und
sie macht diese Personas einfach greifbar. Die Daten liegen vor. Die Marktforschung erbringt diese Daten und die KI hilft dann dazu, dass man halt als Werber nicht mehr in Listen schauen muss, sondern dass man sagen kann, visualisier mir mal diese Person. Wie sieht die eigentlich aus? Wie ist deren Lebensumfeld? Kannst du das entsprechend darstellen? Und das macht die KI dann und macht dadurch den Kunden sozusagen sichtbar, der davor ja einfach nur in Listen existiert.
Für den Marketer oder für den Werber ist das ja eher eine Arbeitserleichterung. Viele andere in der Kreativbranche fürchten ja auch so ein bisschen die KI, besonders wegen Angst vor Jobverlust. Glaubst du, in der Kreativbranche fallen Jobs weg in Zukunft oder hast du schon das Gefühl, dass jetzt schon Jobs immer mehr wegfallen?
Naja, wenn wir das Bild ganz weit aufziehen, gibt es ja Untersuchungen zum Beispiel von McKinsey, die sagen, es werden bis 2030 durch KI zwischen 400 und 800 Millionen Arbeitsplätze abgebaut werden, verschwinden. Aber es werden durch KI auch in diesem Zeitraum zwischen 555 und 890 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen. Also das bedeutet, es gibt eine große Unsicherheit darüber, was da eigentlich entsprechend passiert. Und die Spanne ist natürlich gigantisch, die da geschätzt wird. Und das, was McKinsey uns da sagt, ist, es wird ein paar mehr Arbeitsplätze entstehen, als verschwinden werden. Was man für die Kreativwirtschaft sagen kann, ist, dass sich natürlich Prozesse erwartungsgemäß extrem beschleunigen werden. Also das, wofür man im Moment gerade im Bewegtbild oder in der Bilderzeugung oder in der Texterzeugung, wofür man im Moment noch relativ lange braucht und relativ viel Arbeitszeit investieren muss, all diese Prozesse werden deutlich beschleunigt werden und dadurch werden natürlich auch bestimmte Aufgaben sozusagen an die KI ausgelagert werden. Also ein Beispiel ist, dass wir uns natürlich vorstellen können, dass eine bestimmte Art von Musik dann nicht mehr komponiert werden muss, Menschen dahinter sitzen, um dann Fahrstuhlmusik zu machen oder Werbemusik oder all diese Dinge mehr, sondern das kann die KI und das kann sie sehr viel schneller, als das jeder Komponist machen kann. Und wenn die KI das auch noch einspielen kann, dann sehen wir hier eine extreme Beschleunigung.
Hast du dann irgendwelche Jobbezeichnungen, die besonders jetzt sich, sag ich mal, auf der Hut sein sollten, die aufpassen sollten, dass ihr Job bald verschwindet?
Naja, was würde das Aufpassen helfen? Man kann das ja am Ende nicht aufhalten, was da auf einen zukommt. Also es gibt historische Beispiele dafür, wie bestimmte Berufsgruppen versuchten, sich gegen sozusagen das Neue zu stemmen, aber das ist natürlich immer zum Scheitern verurteilt. Die einzige Empfehlung, die man vielleicht aussprechen kann, ist die, dass man sich gewöhnen muss, lebenslang zu lernen, dass man immer versuchen muss zu sagen, was kommt da jetzt gerade Neues auf mich zu, was kommt als Privatperson, aber natürlich auch im beruflichen Umfeld und wie muss ich mir aneignen, mit diesen entsprechenden Tools umzugehen, was bedeuten die für mein berufliches Umfeld und wie muss ich mich im Zweifelsfall umorientieren, wo ist der Platz für das, was die Maschine nicht kann und wo ist der Platz für das, was ich der Maschine übereigne. Jetzt einzelne Berufsgruppen zu nennen und dort vielleicht ein bisschen für Panik zu sorgen, würde ich für unsinnig halten.
Das ist ja auch eine Antwort. Und wie das genau aussieht und wie man sich dann da am besten positionieren und orientieren soll, da reden wir ja später auch noch drauf. Was ich dich jetzt erstmal noch fragen wollte, ist, wir reden die ganze Zeit über Kreativwirtschaft. Wer zählt denn eigentlich da jetzt zu genau?
Naja, es gibt in Deutschland eine Definition über das, was Kreativwirtschaft ist. Das sind all diejenigen, die sich mit der Erschaffung, aber auch der Distribution, also der Verteilung von schöpferischen Leistungen beschäftigen. Ganz kurz gesagt, glaube ich, dass es eine gute Beschreibung ist zu sagen, das sind all diejenigen, die Inhalte produzieren. Also ob das jetzt Musik ist oder Text ist oder Bild ist oder Bewegtbild ist oder Games sind oder Werbung oder Designprodukte, Filme. All diejenigen, die sich damit beschäftigen, arbeiten in der Kreativwirtschaft. Um es für die Fachleute noch ein bisschen spezieller zu machen, gibt es in Deutschland eine berühmte Liste von sogenannten 11 Teilmärkten, die zur Kreativwirtschaft gehören. Das sind die Künstler, also bildende Kunst, darstellende Kunst, Film, Musik, Literatur, Architektur, sind Rundfunk und Fernsehen, der Pressemarkt, also zu dem auch T3N gehört. Es ist Design, Werbung und Software Games. Das ist die Kreativwirtschaft, also ein sehr breit gespannter Wirtschaftszweig mit sehr heterogenen Strukturen, der sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass wir es mit sehr, sehr vielen kleinen Unternehmen zu tun haben, mit ganz vielen Freiberuflern, Solo-Selbstständigen.
Wie groß ist denn, also du hast ja jetzt zig riesige Industrien genannt. Kannst du mir sagen, da irgendwie eine Größenordnung geben, wie viel Umsatz es sich da handelt, wenn diese ganze Branche betroffen ist?
Also es gibt einen Monitoring-Bericht für die Bundesrepublik Deutschland, der jährlich erscheint. Der sagt für das Jahr 2022, dass die Kreativwirtschaft einen Umsatz von 194 Milliarden Euro erwirtschaftet und die Bruttowertschöpfung lag 2021 bei 103 Milliarden Euro. Damit ist die Kreativwirtschaft vor Maschinenbau und den Finanzdienstleistern und der Energieversorgung ganz knapp hinter dem Fahrzeugbau. Also sie ist schon einfach eine auch wirtschaftlich bedeutende Branche, die als Branche so wenig wahrgenommen wird, weil sie eben so heterogen ist und auch ein bisschen natürlich, weil die Akteure der Kreativwirtschaft sich ja nicht zuerst als Akteure der Kreativwirtschaft verstehen, sondern als Musikerinnen und Musiker, als Filmemacher, als Designerinnen. Das ist ja das, was sie sozusagen auszeichnet und was ihr Selbstbild ist.
Wenn wir über KI und Kreativwirtschaft reden oder um Kreative, dann kommen wir auch irgendwie nicht darum hinum. Ich mach das nochmal. Wenn wir über KI und Kreativwirtschaft reden, dann kommt man da nicht wirklich rum, das auch als gesellschaftliches Phänomen oder als gesellschaftliches Problem zu sehen. Warum sind denn Kreative für uns, für die Gesellschaft so wichtig?
Ja, also zum einen produzieren die Akteure der Kreativwirtschaft ja Leistungen, die erstaunlich nah am Menschen sind. Also sie erzeugen Bilder, Filme, Bücher, die sozusagen die Fantasie der Menschen anregen, die Kommunikation der Menschen strukturiert. Also es ist einfach eine Branche, die aus unserem Alltag überhaupt nicht wegzudenken ist. Also wenn wir uns eine Welt vorstellen, in der es keine Produkte und Leistungen der Kreativwirtschaft geben würde, dann gelingt einem das fast nicht. Das ist schlicht und ergreifend so. Gleichzeitig machen wir uns das nie bewusst, dass das so ist. Das ist so das eine und die Akteure der Kreativwirtschaft haben ja natürlich sozusagen so eine andere Herangehensweise an das, was sie tun, weil sie in der Regel natürlich sehr sozusagen intrinsisch motiviert sind. Also ein Musiker macht Musik, weil er Musik machen will. Er will im besten Fall damit auch Geld verdienen. Es gibt ein berühmtes Zitat von den Beatles, die sagen, da haben wir uns mal zusammengesetzt und wollten uns mal mit einem neuen Song einen Swimmingpool erwirtschaften und das haben sie dann auch gemacht. Also das ist ja natürlich in der Kreativwirtschaft auch nicht verboten, genauso darüber nachzudenken. Kreativwirtschaft ist aber auch eine Branche, die einfach Effekte anstößt, also die dadurch, dass sie sozusagen unsere Kommunikation ein Stück weit beeinflusst, also ob das über die künstlerischen Leistungen sind, Filme, Bücher, Bilder oder ob es über die Kommunikation im Design ist, in den Medien oder in der Organisation und dem Erstellen von Spielen wird unsere Kommunikation durch die Kreativwirtschaft massiv beeinflusst und deshalb hat Kreativwirtschaft auch einen massiven gesellschaftlichen Input. Die kann Kommunikation auch in die eine oder andere Richtung lenken. Das ist natürlich sozusagen nicht organisiert, aber sie hat einen massiven Einfluss darauf und ist natürlich damit auch ein Stück weit verantwortlich, dass unsere Gesellschaft demokratischer wird, dass sie freier wird, dass sie vielfältiger wird. All das kann Kreativwirtschaft leisten und ermöglichen. Kreativwirtschaft hat erstaunlicherweise einen massiven Einfluss auf Stadtentwicklungsprozesse. Also es ist tatsächlich ein Wirtschaftszweig, der bedeutend ist als Wirtschaftszweig, der aber weit darüber hinaus wirksam wird und deshalb einfach eine sehr, sehr spezielle Branche ist. Und last but not least, ist Kreativwirtschaft in der Herstellung von immer neuen Inhalten. Also wir können uns ja nicht vorstellen, dass dasselbe Buch zweimal geschrieben, derselbe Film zweimal gemacht wird, ist Kreativwirtschaft immer innovativ, aus sich heraus schon innovativ. Und mit diesem Innovationspotenzial kann Kreativwirtschaft natürlich dazu beitragen, dass Wirtschaft und Gesellschaft einfach sich ständig erneuern.
Du hast gerade sehr viel darüber geredet, dass Kreativwirtschaft oder kreative Arbeit auch gesellschaftlich einen hohen Nutzen hat, für eine höhere demokratischere Bildung sorgt. Hast du denn das Gefühl, dass durch die KI diese kreative Arbeit weniger wertgeschätzt wird, wenn sie jetzt einfach einen Roboter machen kann, sage ich jetzt mal ganz stumpf?
Naja, es gibt ja eine Betrachtung von dem, was KI ist, dass sie nämlich sozusagen uns ein Instrument an die Hand gibt, was alle Menschen sozusagen auf ein gleiches Level bringt. Also andere Beispiele sind so etwas wie, was weiß ich, digitale Übersetzer oder digitale Rechtschreibkorrektur oder vielleicht der Taschenrechner. Also die Technologie bringt alle Menschen dazu, jetzt keine Rechtschreibfehler mehr machen zu müssen. Und das bedeutet aber auch, dass über die KI natürlich viele Menschen dazu in die Lage versetzt werden, jetzt Bilder zu produzieren, gute Texte zu schreiben, also die ja dann im Zweifelsfall nicht von den Menschen kommen, sondern von der KI kommt und die dann einfach beherrschen, wie bringe ich die KI dazu, einfach einen guten Text zu schreiben, ein gutes Bild zu machen, ein gutes Bewegtbild zu machen. Das heißt, es hebt alle sozusagen auf ein anderes Level, aber ein Stück weit auch auf ein gleiches Level. Und die Aufgabe der Kreativwirtschaft und der Akteure der Kreativwirtschaft wird ja zukünftig darin liegen, über dieses Level hinauszukommen. Und das tut sie ja die gesamte Zeit schon. Technologische Entwicklungen waren schon immer ein Element der Kreativwirtschaft. Also wenn es neue Kameras gab, digitale Kameras, neue Arten Filme zu machen und sowas, hat die Kreativwirtschaft all diese technologische Entwicklung sehr schnell genutzt, um ihre Leistungen und Produkte entsprechend besser zu machen. Und es wird durch die KI so sein, dass die Amateure sich sozusagen der KI bedienen, um ihre amateurhaften Leistungen zu erbringen. Und die Profis aus der Kreativwirtschaft werden darüber hinausragen müssen.
Also du sagst jetzt, die müssen herausragen. Welchen Vorteil haben denn Kreativschaffende gegenüber, ich sag jetzt mal gegenüber der KI, aber auch gegenüber Amateuren, die sie vielleicht bedienen?
Naja, weil sie im Zweifelsfall aus dem Vergangenen und natürlich ist auch in der Kreativwirtschaft, sind die Leistungen, die da erbracht werden, sehr oft einfach Leistungen, die auf Vorlagen basieren. Also neue Musik entsteht ja nicht aus dem Nichts, sondern sozusagen aus dem Wissen um all das, was an musikalischer Leistung davor existierte. Trotzdem sind die Kreativen, glaube ich, in der Lage, und es wird auch weiterhin ihre Aufgabe sein, ein Stück weit disruptiv an diese Dinge heranzugehen. Und wir erleben es im Filmmachen, in der Art und Weise, wie Bilder erzeugt werden, in der Musik, in Designprodukten, dass es immer wieder so etwas gibt, was man vielleicht Sprunginnovation nennen kann, wo einfach so radikal die Dinge neu gedacht werden, dass sie sich von dem, was davor an Vorlage existierte, deutlich abheben und damit sozusagen die gesamte Branche, aber oft auch unser gesamtes Leben einfach ein Stück weit voranbringen. Und das, glaube ich, wird die KI nicht können.
Dieses Disruptive meinst du jetzt? Das ja. Kann die KI nicht.
Ja.
Welche Chancen bietet das denn für die Branche?
Naja, also das eine habe ich gesagt. Also eine der Herausforderungen ist sicher, dass man jetzt irgendwie den Kopf nicht in den Sand stecken darf, sondern dass man sich mit diesen neuen Technologien unbedingt auseinandersetzen muss und begreifen muss, welche Chancen darin liegen, aber auch welche Risiken darin liegen. Die Chancen könnten ja darin liegen, dass man sagt, naja, die KI entlastet mich jetzt vor all diesen redundanten Arbeiten, also was auch immer, Bildkorrekturen und all diese Dinge mehr oder in Games dann die Hintergründe zu basteln. Also ich weiß nicht, wie viele Wochen Menschen damit zubringen, dass sie künstliche Wiesen erschaffen, die in Videospielen vorkommen. All das kann die KI sehr viel schneller, sehr viel besser, sehr viel einfacher. Und das würde ja dann die Akteure in die Lage versetzen, diese gewonnene Zeit dazu zu nutzen, um genau das zu machen, was ich versucht habe zu beschreiben, nämlich darüber nachzudenken, wo sind eigentlich die disruptiven neuen Pfade, die wir ausprobieren können Und das, auch das Ausprobieren geht natürlich sehr viel schneller. Also man kann ja früher in der ganz alten Zeit, als wir Filme noch mit belichtetem Material gemacht haben, dann musste man sich sehr genau überlegen, was wird jetzt eigentlich aufgenommen. Das war ja in der Fotografie überhaupt nicht anders. Heute in der digitalen Welt können wir wahnsinnig viel Dinge einfach ausprobieren und einfach mal schauen, wie sieht das so aus, wie sieht das so aus, wie sieht das aus, so aus und am Ende das Beste davon auswählen. Auch das ist natürlich eine Chance.
Worüber wir bis jetzt noch nicht geredet haben, war so ein bisschen die Trainingsdaten. Da wird ja immer diskutiert, dass die nicht unbedingt immer mit Einverständnis der Kreativschaffenden verwendet werden, wodurch dann das Ergebnis, was dann aus einer generativen KI rauskommt, ein bisschen ja auch ein Teil der Kreativarbeit von schon vorhandenen Menschen ist, die das vielleicht gar nicht wollen. Nutzt dann KI KünstlerInnen ein bisschen aus?
Naja, nicht nur ein bisschen. Also was wir ja lernen müssten, ist, dass die Plattformökonomie ein Staubsauger ist, der sozusagen überall, wo es Daten verfügbar sind, diese Daten einsaugt. Also wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass Google 2002 begonnen hat, Bibliotheken zu digitalisieren. Und das war damals schon eine spannende Diskussion, ob man das zulassen will. Und der Vorteil, den Google versprochen hat, war ja der, dass man sagt, wir speichern hier, wir digitalisieren das gesamte Wissen der Menschheit, was in Büchern vorrätig ist, und wir stellen es der Menschheit aber wieder zur Verfügung. In Schlagwortsuche und all diesen Dingen mehr. Also du musst nicht mehr verschiedene Bibliotheken bereisen, um Werke einzusehen irgendwie, sondern auch das sind ja sozusagen Vorteile, die wir gelernt haben, die in der Digitalisierung passieren, sondern du gibst ein Schlagwort dann bei Google Books ein und die Suche bedient sich dann all dieser digitalen Werke, die Google digitalisiert hat. Gleichzeitig hat Google damit natürlich 2002 begonnen, sozusagen Daten zu sammeln, die heute dazu dienen, dass sowas wie ChatGPT funktionieren kann. Das ist schon erstaunlich, wenn man sich das vergegenwärtigt. Und natürlich bedienen die Plattformen sich sozusagen der Vorleistungen der Menschen, ohne dafür etwas zu bezahlen. Und wie man damit dann am Ende umgeht, also wie man im Zweifelsfall diese Verwertung der Leistungen, die da existieren, wie man die refinanziert, das ist eine vollkommen ungeklärte Frage. Sie wird aber immer drängender.
Hast du oder habt ihr da schon irgendwie Ideen gesammelt, wie diese Trainingsdaten von KünstlerInnen oder Kreativschaffenden fairer verwendet werden können?
Naja, ich glaube, es muss darum gehen, dass man über Metadaten oder Blockchain kreative Leistungen kennzeichnet und sie den Urheberinnen und Urhebern entsprechend zuordnen kann. Also dass du in den digitalen Systemen nachvollziehen kannst, welches Bild hat welche Urheberin, welches Bewegtbild, welches Musikstück hat welche Urheberin, damit man das zunächst mal sozusagen nachvollziehen kann. Und um dann im Zweifelsfall über so etwas wie Blockchain Technologie auch nachzuvollziehen, was passiert eigentlich sozusagen mit dieser Leistung? Ist diese Leistung, hat die ein Niveau, dass sie schützenswert ist, und muss derjenige, der diese Leistung auch sozusagen in extrem vermittelter Situation, muss der dafür am Ende dann auch oder die entsprechend entlohnt werden? Ich glaube, das sind also die Technologie, die diese Herausforderung schafft, birgt am Ende natürlich auch die Lösungen dafür. Das Problem ist vielleicht nur das, dass die Plattformen, die über diese Technologie verfügen würden, natürlich den Teufel tun, um sich damit zu beschäftigen, weil das ihr Geschäftsmodell natürlich massiv umbauen würde. Das würde das Geschäftsmodell ja nicht bedrohen, aber sie müssten für die Leistungen, die sie nutzen, müssten sie dann einfach diejenigen, die diese Leistung ursprünglich erbracht hat, die müssten sie dafür dann bezahlen.
Eine andere Problematik ist ja so gesehen, dass dadurch, dass Inhalte jetzt auf einmal schneller erstellt werden können durch KI, es ja auch schon vorher eine gewisse Aufmerksamkeitsökonomie gibt. Das heißt, es werden immer mehr Dinge released. Wir kämpfen immer mehr als Kreative auch so ein bisschen darum, dass andere Leute uns zugucken, während wir unsere kreativen Sachen machen. Wie funktioniert denn dann Monetarisierung in den Zeiten von KI, wenn, sag ich mal, Content wohl noch mehr wird?
Ja, also auch da eine sehr, sehr, sehr spannende Frage, und auch dafür habe ich selbstverständlich sozusagen keine Lösung und keine Antwort. Also was wir ja auch erleben, und das ist auch eine große Herausforderung, ist, dass die Suchmaschinen, also Google, auch in diesem Fall natürlich jetzt anfängt, die Antworten in einer anderen Form aufzubereiten als in sozusagen dieser Liste, die wir bis jetzt kennen. Was aber bedeutet, dass alles so wie SEO nicht mehr funktioniert oder anders funktioniert. Und all die Fachleute, die sich damit beschäftigen, wie schaffe ich es, in der Suchmaschine auf der ersten Seite und im besten Fall auf Platz 1 zu gelangen, diese Bestrebungen, die werden zukünftig ins Leere laufen, weil die Ausgabe in den Suchmaschinen eine vollkommen andere sein wird. Also auch da geht es ja um sozusagen Aufmerksamkeitsökonomie, und da kommt vielleicht dann doch die Kreativwirtschaft wieder sozusagen ins Tragen und bekommt eine Aufgabe, weil natürlich der bessere Film, das bessere Musikstück, das bessere Bild, der bessere Text vielleicht dann doch es schafft, sozusagen eine andere Aufmerksamkeit zu erlangen als das, was einfach nur Standard ist. Natürlich wird sozusagen der Kampf um die Sichtbarkeit weiterhin extrem groß sein. Das ist überhaupt gar keine Frage. Auf der anderen Seite werden wir uns wahrscheinlich auch das ist ja etwas, was wir in der Digitalisierung spüren, dass es immer wieder Gegenbewegungen gibt, die dann bedeuten, dass es analoge Real-Life-Ereignisse gibt, die sozusagen den Bedarf der Menschen an Austausch auf eine ganz andere Art und Weise befriedigen, als es in der digitalen Ökonomie der Fall ist. Aber die Frage, wie erzeugen wir Reichweite, wie erzeugen wir Sichtbarkeit in dieser unglaublichen Flut von Informationen, die wird uns weiterhin beschäftigen. Und das wird sich ändern. Also was wir bis jetzt erleben, ist ja, wenn wir jetzt Creator Economy betrachten, da haben wir ja ein Geschäftsmodell, was vorher sozusagen das klassische Geschäftsmodell des Pressemarktes gewesen ist. Also sozusagen Inhalte zu produzieren, mit diesen Inhalten Reichweite zu erzeugen, mit der Reichweite Werbung zu verkaufen, mit der Werbung die Inhalte produzieren. Der Creator nutzt dieselben Mechanismen, aber er braucht halt einfach sozusagen die Verlage und die Publikation nicht mehr, sondern er macht das einfach, diese Intermediäre, die verschwinden dahin. Das Geschäftsmodell ist am Ende exakt dasselbe. Und diese Geschäftsmodelle werden bleiben, die Art und Weise, wie wir sie umsetzen, werden sich ändern.
Und dadurch wird sich ja auch so ein bisschen, sag ich mal, werden sich die Menschen ändern oder müssen sich die Menschen ändern, die in diesen Branchen unterwegs sind. Damit gehe ich jetzt mal so ein bisschen zu unserem letzten Abschnitt rum. Und zwar, Kreative müssen jetzt irgendwie mit KI umgehen, wissen aber noch vielleicht gar nicht wie. Also wie können sich jetzt Kreative für KI begeistern?
Naja, ich habe das ja jetzt schon zweimal erwähnt. Ich glaube, man muss sich einfach damit auseinandersetzen. Also es wird sicher Nischen geben, in denen Menschen sagen, ich will das nicht, ich verweigere mich dessen, aber das werden am Ende Nischen bleiben, sondern man muss einfach offensiv, neugierig sich mit diesen Technologien auseinandersetzen. Man muss zunächst mal einfach spielerisch versuchen, auszuprobieren, was ist das eigentlich, was kann dieses Angebot, und man muss mit natürlich sich immer wieder motivieren, all die Neuerungen, die in einer großen Geschwindigkeit dann auftauchen, immer wieder zu durchforsten, was verbirgt sich an Chancen für mich dahinter, was verbirgt sich an Risiken dahinter. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, so sich diesen Dingen nicht zu verweigern. Wir haben in der Digitalisierung ja Phänomene erlebt, die, von denen alle dachten, die stehen kurz vor ihrem Durchbruch, als wenn wir jetzt über Meta zum Beispiel, also Metaversum reden, ist das ja etwas, was eher im Moment gerade wieder in den Hintergrund getreten ist, weil sozusagen die Anwendung immer noch so schwierig ist, dass sozusagen das, was da an Durchbruch behauptet ist, jetzt noch nicht sichtbar ist. Auch das wird nicht verschwinden, auch das wird wieder kommen. Aber KI hat natürlich eine vollkommen andere Dimension. Also da, also jetzt zu sagen, das verschwindet wieder, das wäre, glaube ich, großer Unsinn, sondern die einzige Möglichkeit ist, beschäftigt euch intensiv damit, versucht herauszufinden, was kann es, was bedeutet das für mich, wie kann ich es anwenden, welche Positionen dazu finde ich.
Also müssen jetzt Kreativschaffende so gesehen einmal KI lernen oder wissen, wo KI bei Ihnen funktioniert oder welche Veränderung KI bei Ihnen in Ihrer Branche mit sich bringt?
Naja, einmal lernen hilft nichts, sondern man muss immer weiter lernen. Es ist ja, also man muss zunächst mal irgendwann begreifen, was ist das eigentlich, was kann das? Aber jedes neue Tool, was da auf den Markt kommt, birgt neue Möglichkeiten und Chancen und man kann einfach nicht aufhören, sich damit zu beschäftigen.
Wo finden denn jetzt Kreative diese Möglichkeiten? Wo können sie sich informieren? Wo können sie vielleicht sogar Fortbildungen zu diesen Themen machen?
Naja, also die großen Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, haben alle Formate entwickelt, die eher spielerisch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an die Hand geben. Beschäftigt euch mal mit diesen Themen, probiert mal aus, was dahinter ist. Und wir können das allen Unternehmen nur empfehlen, das zu tun. Die Kreativgesellschaft selbst bietet eine ganze Reihe von Angeboten, die sich exakt damit beschäftigen, also nämlich Einstiege in die Programme auszuprobieren, wie schreibe ich eigentlich so eine Anfrage an ChatGPT, wie bringe ich ein entsprechendes KI-Angebot dazu, ein gutes Bild zu generieren, ein gutes Bewegtbild zu generieren, all diese Dinge mehr. Und das muss man ja tatsächlich lernen. Aber die Programme werden natürlich immer besser werden, was genau diese Schnittstelle zwischen Mensch und dem digitalen Tool betrifft. Das ist ja etwas, was Digitalisierung entsprechend auszeichnet. Also wie schon gesagt, es gibt viele Angebote dazu. Wir selbst als Kreativgesellschaft machen entsprechende Angebote und ich kann empfehlen, sich dann auch im Netz nochmal umzuschauen und hinzuschauen, wo gibt es eigentlich entsprechende Hinweise darauf, welches Tool im Zweifelsfall für mich geeignet ist, was diese Tools unterscheidet, technisch, aber auch in der Anwendung, um einfach sich in dieser Welt ein Stück weit zu orientieren. Wenn ich hier ein bisschen Werbung machen darf, eine Freundin von mir hat jetzt gerade ein kleines Magazin auf den Weg gebracht, was dazu dient, Small Media Enterprises mit diesen digitalen Tools in Austausch zu bringen. Das heißt AI Tools SMI und ist so eine der Plattformen, die es gibt, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, um einen Einblick zu bekommen, welche Tools gibt es da im Moment gerade, wie unterscheiden die sich, was ist für mich das geeigneteste, all diese Dinge mehr.
Was würdest du denn jetzt einer Person sagen, die diesen ganzen Podcast gehört hat und jetzt sagt, ja, okay, das scheint wichtig zu sein, aber ich möchte partout nicht mit KI umgehen, weil ich das ethisch doof finde, weil ich das irgendwie schlimm finde, das geht irgendwie gegen meine KünstlerInnen-Ehre. Was würdest du dieser Person sagen?
Also man kann niemanden dazu zwingen. Ich glaube, man muss sich darüber klar sein, dass das, was da gerade entsteht, wie die gesamte Digitalisierung, dass das nicht mehr verschwinden wird, dass wir eine Position dazu finden müssen. Diese Position kann im Zweifelsfall natürlich auch Verweigerung sein. Ich glaube, es ist extrem schwierig, sowas wie Totalverweigerer zu werden gegenüber Digitalisierung oder KI. Aber man kann sicher im Arbeitsleben und im Leben auch eine Rolle finden und auch erfolgreich sein. Exakt damit, dass man sagt, das, was ich produziere, ist 100% KI-frei. Ist ein bisschen die Frage, ob man das irgendwann tatsächlich garantieren können wird, etwas zu tun. Also kann T3N garantieren, dass ihr KI-frei seid? Wollt ihr das überhaupt? auch mal eine spannende Frage. Übrigens dann auch an dieser Stelle, wir haben ja darüber gesprochen, wer hat eigentlich die Rechte an den Vorlagen, an denen die KI lernt? Eine andere Diskussion ist natürlich auch eine, die sagt, müssen wir eigentlich kennzeichnen, wenn wir etwas veröffentlichen, was mit Hilfe von KI entstanden ist. Also steht dann unter diesem Text, dieser Text ist geschrieben worden von Niels Boulder und der KI. So, das ist ja auch eine Frage der Fairness, mit der wir umgehen können. Wenn jemand sagt, ich mag das nicht, ich will das nicht, muss derjenige, diejenige natürlich darüber nachdenken, wie funktioniert mein Angebot exakt ohne das oder ist das gerade meine Chance? Und nebenbei beschäftigen wir uns in der Kreativgesellschaft auch sehr gerne mit solchen Geschäftsmodellen.
Eckbert, vielen, vielen Dank für dein Gespräch. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich habe sehr viel mitnehmen können. Ich frage dich noch einmal, hast du noch irgendeinen abschließenden Gedanken, den du unbedingt noch sagen möchtest?
Ja, ich bin ja ein sehr optimistischer Mensch und ich würde sagen, Leute, habt keine Angst davor. Wir befinden uns in sehr spannenden Zeiten. Das Problem ist natürlich, dass wir die Dinge nicht vom Ende her denken können, weil wir das Ende nicht sehen können. Aber wir können als Individuen und als Gesellschaft daran arbeiten, dass sich diese Angebote, die dort entstehen, zu unseren Gunsten entwickeln und nicht zu Ungunsten der Menschen und der Menschheit.
Ja, da bleibt uns dann, sage ich mal, ein bisschen zu hoffen und optimistisch zu bleiben.
Absolut, ja.
Ich bedanke mich bei dir und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank.